im Recht, der Podcast mit der Expertin für Recht rund ums Tier, Rechtsanwältin Gianna Giappa.
In der letzten Podcast-Episode haben wir einmal kurz und allgemein darüber gesprochen, was so im Raum steht, wenn ein Hund gebissen hat, beziehungsweise es einen Vorfall mit einem Hund gegeben hat. Da ging es unter anderem darum, dass ein Hund als gefährlich eingestuft werden kann. Du hattest erwähnt, dass jedes Bundesland eigene Regelungen getroffen hat. Und heute hast du uns auch ein paar Besonderheiten aus den einzelnen Bundesländern mitgebracht.
Ja, genau. Ich dachte, vielleicht könnten wir so mal ganz gut aufzeigen, wie unterschiedlich denn die Regelungen in Details und Nuancen in den einzelnen Bundesländern tatsächlich sind. Meine Kanzlei, die ist ja in Rheinland-Pfalz, in Bodenheim bei Mainz. Und ich dachte, vielleicht fangen wir deswegen mal mit Rheinland-Pfalz an und greifen da mal ein bisschen was raus. Insbesondere wollte ich mal was dazu sagen, wie der Ablauf einer solchen Gefährlichkeitseinstufung in Rheinland-Pfalz ist. Also in Rheinland-Pfalz ist es so, dass wenn ein Hund als gefährlich eingestuft wurde, dann benötigt der Halter für den Hund eine sogenannte Halteerlaubnis, um den Hund nach der Gefährlichkeitseinstufung überhaupt noch halten zu dürfen.
Jetzt kann es ja sein, dass ich in ein Bundesland ziehe. Ich weiß überhaupt nicht, was dort für Regeln gelten und beantrage diese Haltererlaubnis nicht, weil ich es vielleicht nicht weiß.
Genau, es ist so, wenn die Erteilung der Haltererlaubnis nicht mit Erhalt des Bescheides über die Gefährlichkeitseinstufung mit beantragt wird, dann entsteht eine sogenannte illegale Hundehaltung. Und die Behörde ist dann zur Wegnahme dieses Hundes berechtigt. Das ist zum Beispiel auch so, wenn ein Listenhund ohne Erlaubnis gehalten wird. Dann besteht auch eine illegale Hundehaltung, die dann zur Wegnahme berechtigt. Ich habe noch ein paar weitere Beispiele aus dem Rheinland-Pfälzischen Hundegesetz mitgebracht. Und zwar ist es so, dass das Rheinland-Pfälzische Hundegesetz für gefährlich eingestufte Hunde einen Leinen- und Maulkorbzwang schon aus dem Gesetz vorsieht. Das heißt, die Behörde muss das nicht mit einem individuellen Verwaltungsakt anordnen, sondern wenn der Hund eingestuft ist als gefährlich, dann greift diese Maßnahme quasi schon aus dem Gesetz. Und es ist auch so, dass sich aus dem Gesetz heraus ergibt, dass ein gefährlich eingestufter Hund nur von einer zuverlässigen Person geführt werden darf und die muss darüber hinaus auch noch das 18. Lebensjahr vollendet haben. Es ist so, die Zuverlässigkeit, ich weiß gerade gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, deswegen sage ich noch mal kurz was dazu. Und zwar eine Zuverlässigkeit, das muss man im Zweifel nachweisen. Und das tut man, indem man ein sauberes Führungszeugnis vorlegt. Und genau, 18 Jahre alt muss man auch noch sein. In Rheinland-Pfalz ist es auch so, da gibt es eine sogenannte Rasseliste. Das bedeutet, dass bei bestimmten Rassen, wie jetzt zum Beispiel dem American Staffordshire Terrier, eine Gefährlichkeit Kraftgesetzes vermutet wird. Und für die Haltung von Hunden dieser im Gesetz genannten Rasse benötigt man dann auch eine Halteerlaubnis, ganz grundsätzlich.
Und wie läuft das ab? Das heißt, eine solche Halteerlaubnis beantrage ich einfach?
Genau, also der Antrag auf diese Halteerlaubnis, der muss schon vor Aufnahme der Haltung des Hundes gestellt werden. Problematisch ist hier tatsächlich, dass das Rheinland-Pfälzische Landeshundegesetz, so wie manche andere Bundesländer auch, ein sogenanntes berechtigtes Interesse für die Haltung eines gefährlichen Hundes fordern. Das ist in der Praxis tatsächlich ein großes Problem, denn es genügt gerade nicht zu sagen, zum Beispiel, ich finde die Rasse so toll. Das bedeutet also, ein sogenanntes Liebhaberinteresse genügt gerade nicht. Man sagt juristisch, dass der Begriff des berechtigten Interesses eng auszulegen ist. In Rheinland-Pfalz ist es zum Beispiel so, dass ein berechtigtes Interesse in Betracht kommt, wenn ein Hund, der sich in einem rheinland-pfälzischen Tierheim befindet, an eine Privatperson herausgegeben werden kann und ihm ebenso die dauerhafte Unterbringung in einem Tierheimzwinger erspart werden kann. Das ist ein Beispiel für ein berechtigtes Interesse und zeigt tatsächlich, denke ich, schon das Problem in der Praxis. Wenn sich nämlich jemand einen Listenhund zum Beispiel holt, der nicht aus einem Tierheim kommt, sondern zum Beispiel von einem Züchter, beispielsweise aus Niedersachsen. Da gibt es nämlich keine Rasseliste. Das heißt, keine Hunderasse gilt als vermutet gefährlich und erlaubnispflichtig. Das ist tatsächlich dann, um dann nochmal den Bogen zu Rheinland-Pfalz zu schlagen, wenn ich mir zum Beispiel von einem Züchter in Niedersachsen einen Hund hole, der in Rheinland-Pfalz auf der Rasseliste steht, dann werde ich da kein berechtigtes Interesse, weil ich eben die Rasse so toll finde, begründen können. Und dann habe ich ein Problem, ob ich diesen Hund halten darf oder ob ich ihn abgeben muss. Genau, und weil ich gerade gesagt habe, Niedersachsen, die haben keine Rasseliste. Das niedersächsische Hundegesetz, da würde ich jetzt gern als nächstes drauf kommen, weil Niedersachsen macht tatsächlich so einiges anders in seinem Hundegesetz. Und zwar zum Beispiel muss jeder, bis auf wenige Ausnahmen, der einen Hund hält, nachweisen, dass er sachkundig ist. Heißt, Hundehalter und Hundehalterinnen, die sich nach dem 1. Juli 2011 erstmals einen Hund angeschafft haben und laut Gesetz nicht anderweitig als sachkundig gelten, die müssen den Nachweis einer Sachkunde über eine theoretische und praktische Prüfung erbringen. Das ist so, dass vor der Anschaffung des Hundes dann eben eine theoretische Sachkundeprüfung abgelegt werden muss und im ersten Jahr nach der Anschaffung des Hundes auch eine praktische Sachkundeprüfung. In bestimmten Fällen kann diese Pflicht zum Nachweis der Sachkunde entfallen, wenn jetzt zum Beispiel nach dem Gesetz die Sachkunde vermutet wird. Also zum Beispiel, wenn ich ein Tierarzt bin, dann geht das Gesetz davon aus, ich bin hinreichend sachkundig. Oder zum Beispiel, wenn ich langjähriger Hundehalter bin.
Wie ist denn deine Einschätzung als Rechtsanwältin zu dieser Sachkundeprüfung?
Also ich finde das tatsächlich sehr sinnvoll. Ich habe ja gesagt, Niedersachsen hat keine Rasseliste und es ist ja generell so, dass man über diese Thematik, ob eine Gefährlichkeit schon anhand einer bestimmten Hunderasse festgemacht werden kann, darüber kann man sowieso ja extrem streiten. Und die Regelung, die Niedersachsen da aber getroffen hat, die zeigt, wie ich finde, etwas sehr Wichtiges. Die zeigt nämlich die Verantwortung, die liegt beim Hundehalter. Weil theoretisch kann ja jeder Hund gefährlich werden, wenn er nicht richtig geführt wird. Und deswegen finde ich es sehr gut und richtig und wichtig, die Verantwortung beim Hundehalter anzusiedeln. Eine weitere Besonderheit in Niedersachsen, die auch so ein bisschen da mit einhergeht, ist eben, es gibt auch eine Pflicht zum Abschluss einer Hundehalterhaftpflichtversicherung. Also nicht nur für gefährliche Hunde, sondern für jeden Hund. Und das finde ich auch super sinnvoll, weil jeder Hund, losgelöst von seiner Rasse, kann Schäden verursachen. Und wenn der Halter das dann nicht zahlen kann, dann soll natürlich nicht der Geschädigte der Leidtragende sein. Auch für die Halter ist es natürlich eine Entlastung und ein wichtiges Backup, weil wer kann denn schon ausschließen, dass durch seinen Hund einmal ein Schaden entsteht? Und der kann mitunter natürlich sehr hoch sein.
Gibt es in Niedersachsen auch Besonderheiten in Bezug auf gefährliche Hunde?
Ja, tatsächlich. Niedersachsen ist für uns, wenn wir Gefährlichkeitseinstufungsverfahren haben, immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, eine Vorweghürde, weil in Niedersachsen entscheidet die Behörde quasi nach Aktenlage, ob ein Hund als gefährlich eingestuft wird. Also die Behörden schauen sich dann nicht etwa den konkreten Hund an durch eine Begutachtung oder so, sondern es wird einfach geprüft, wenn es zu einem Vorfall kommt, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Einstufung erfüllt sind. Und dann wird der Hund als gefährlich eingestuft, ohne dass man quasi den konkreten Hund gesehen hat. Und da ist es dann auch so, ist der Hund eingestuft, dann hat man auch wieder die entsprechende Erlaubnispflicht.
Du hast gerade gesagt, in Niedersachsen gibt es keine Rasseliste. Ist Niedersachsen das einzige Bundesland?
Nee, es gibt auch andere Bundesländer, die keine Rasseliste haben. Das sind zum Beispiel Thüringen und Schleswig-Holstein. Die haben auch keine. Dann würde ich gerne mal noch über Hessen sprechen. Hessen habe ich auch sehr, sehr häufig und ist ja bei uns auch tatsächlich einfach in der Nähe. Und auch zum Thema Rasselisten, also zum Beispiel Hessen hat eine Rasseliste, die ist viel länger als die Rasseliste in Rheinland-Pfalz. Die hessische Hundeverordnung, die sieht zum Beispiel, ich sag mal so ein bisschen als Besonderheit vor, dass die Behörde nach mindestens 3 Jahren unter gewissen Voraussetzungen feststellen kann, dass für den Hund keine Erlaubnis mehr zum Führen erforderlich ist. Und die Voraussetzung dafür ist ein positiver Wesenstest. Das heißt, in Hessen gibt es da schon in zeitlicher Hinsicht in Bezug auf die Entwicklung eines Hundes eine gewisse Dynamik. Dafür ist es in Hessen so, Kraft Gesetzes dürfen gefährliche Hunde nur einzeln ausgeführt werden. Das ist für Mandanten ein großes Problem oder kann oft ein Problem sein, wenn sie mehrere Hunde haben. Weil dann habe ich da die Situation, dass ich mit den Hunden einzeln spazieren gehen muss oder immer mit mehreren Personen spazieren gehen muss. Und das kann natürlich für Hundehalter, für Mehrhundehalter durchaus im Alltag eine ganz erhebliche Einschränkung darstellen, wenn ich mit meinen 2, 3 Hunden nicht mehr zusammen spazieren gehen darf. Und in Hessen ist es auch so, dass gefährliche Hunde nur von Personen geführt werden, die bestimmte gesetzliche Anforderungen erfüllen. Also gefährliche Hunde dürfen in Hessen unter anderem nur von Personen geführt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, die selber einen Sachkundenachweis besitzen und zuverlässig sind. Wir hatten es gerade schon, Zuverlässigkeit wird nachgewiesen durch ein leeres Führungszeugnis. Das ist also auch eine ganz erhebliche Hürde für das Führen, also für das Spazierengehen mit einem Hund quasi. In Hessen besteht für gefährliche Hunde auch eine Leinenpflicht, Kraftgesetzes, aber tatsächlich eine Ausnahme, wenn ein Hund einen Wesenstest bestanden hat, dann entfällt für ihn diese Leinenpflicht.
Dann lass uns doch auch noch in andere Bundesländer schauen, wo es vielleicht irgendwelche Besonderheiten gibt.
Ja, eine Sache habe ich noch mitgebracht, und zwar Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg ist es so, dass die Verordnung zwischen Kampfhunden entscheidet. Das bezieht sich wieder auf eine Rasseliste, der Begriff Kampfhunde, und zwischen gefährlichen Hunden, also Hunde, die aufgrund eines Vorfalls als gefährlich eingestuft wurden. Und es ist so, die einzelnen Landeshundegesetze und Hundeverordnungen, die sehen eben Situationen vor, wenn die erfüllt sind, dann erfolgt eine Gefährlichkeitseinstufung. Zum Beispiel, wenn Hunde bissig sind, wenn sie in aggressiver oder gefahrdrohender Weise Menschen angesprungen haben. Und in Baden-Württemberg ist es zum Beispiel so, dass auch das unkontrollierte Hetzen oder Reißen von Wild als Grund zur Gefährlichkeitseinstufung in der Verordnung steht. Heißt, wenn dein Hund über den Acker rennt in Baden-Württemberg und unkontrolliert Rehe hetzt, dann kann das reichen, um ihn als gefährlich einzustufen. In Baden-Württemberg gibt es Rassen, da wird die Gefährlichkeit vermutet. Und es ist aber so, dass durch eine Prüfung die Kampfhundeeigenschaft auch wieder widerlegt werden kann. Und bei anderen Rassen wird die Kampfhundeeigenschaft festgestellt erst, also nicht vermutet aufgrund der Rasse, sondern bei manchen Rassen wird die Kampfhundeeigenschaft festgestellt, wenn sich Anhaltspunkte für eine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit ergeben. Also das ist in Baden-Württemberg nochmal differenziert, und da muss man tatsächlich auch, was diese Begrifflichkeiten Kampfhunde, gefährlicher Hund und so weiter und diese Widerlegung der Eigenschaft angeht, sehr genau hinschauen.
Jetzt haben wir viel darüber gehört, was es in den Bundesländern für Besonderheiten gibt. Gibt es so etwas wie einen Sinn und Zweck, den aber alle landesrechtlichen Regelungen gemeinsam haben, so unterschiedlich sie auch sind, wie wir gehört haben?
Ja, das auf jeden Fall. Sinn und Zweck hinter allen landesrechtlichen Regelungen ist die Gefahrenabwehr. Die Gesetze bzw. die Verordnungen sollen diesen Gefahren begegnen und eben regeln, wie mit den Gefahren, die von gefährlichen Hunden ausgehen, umzugehen ist. Und das halt eben auf landesrechtlicher Ebene, sodass jedes Bundesland das in eigener Verantwortung umsetzen kann.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren, und wir freuen uns natürlich auch über entsprechende Bewertungen auf den Podcast-Portalen.
Das war Tier im Recht, der Podcast mit der Expertin für Recht rund ums Tier, Rechtsanwältin Gianna Giappa. Alle Informationen aus diesem Podcast dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar und können und sollen diese auch nicht ersetzen.